Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Erleben wir eine Wende im Ukraine-Krieg? Und wenn ja, wohin? In welche Richtung geht es in der Ukraine, aber vor allen Dingen auch mit der westlichen Unterstützung? Politik-Podcast, Folge 360. Stefan Dethchen sagt Hallo am Freitagvormittag aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und dabei zugeschaltet sind Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin. Hallo Sabine.
Hallo.
Und aus Frankreich haben wir zugeschaltet unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs. Hallo Christiane, bonjour.
Bonjour.
Und bei mir im Hauptstadtstudio?
Ja, Frank Capellan, hallo, grüße euch.
Ja, bevor wir zu dem eigentlichen Thema Ukraine und die westlichen Unterstützer kommen, ein Hinweis, genaueres dann am Ende dieses Podcasts. Wir machen einen Podcast wieder vor Ort, laden ein, uns mit Ihnen, mit euch zu treffen, und zwar in Jena am 3. Juni im Kulturzentrum Trafo. Wie man genau dahin kommt, sagen wir am Ende. Aber das Thema, über das wir jetzt in dieser Folge treffen wollen, das spannt sich im Grunde auf zwischen zwei Aussagen, die uns und die politische Diskussion in Deutschland, aber man muss fast sagen, weltweit bewegt haben. Für die erste gehen wir mal zurück, Ende Februar. Da gab es in Paris bei dir, Christiane, eine Konferenz auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Die Unterstützerstaaten der Ukraine haben sich getroffen, haben über Waffenlieferungen gesprochen und danach in einer Pressekonferenz Emmanuel Macron nicht nur über das, sondern auch sprichwörtlich über einen weiteren Schritt auf ukrainischen Boden.
Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe.
Es besteht heute kein Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles Nötige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Boots on the ground heißt das auf Englisch, also Soldaten der Unterstützertruppen in die Ukraine entsenden. Das hat natürlich heftige Reaktionen, Diskussionen ausgelöst. Und den anderen Pol, den haben wir hier im Deutschen Bundestag gehört. Vom Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Also den Krieg einfrieren, was auch immer das heißen soll. Das war letzte Woche im Deutschen Bundestag und seitdem diskutieren wir darüber, tun das jetzt auch hier. Aber bevor wir das analysieren, Sabine, du beobachtest die Lage in der Ukraine seit Beginn des Krieges so intensiv für uns. Schilder uns zunächst mal, wie nimmst du die Lage dort auf den Schlachtfeldern im Augenblick wahr?
Da ist die Lage richtig, richtig ernst. Man muss befürchten, dass es zu einem Frontdurchbruch kommt in der Ostukraine. Die Ukrainer haben riesige Schwierigkeiten, dem russischen Druck standzuhalten. Es wird in der Nähe von Avdiivka wurde ein neues Dorf besetzt von russischen Truppen und die Ukraine hat einfach kaum noch etwas dagegen zu setzen. Das Problem ist natürlich der Artilleriemunitionsmangel, die Flugabwehr. Das ist ein Riesenthema, auch eben gerade in den östlichen Städten. Dazu komme ich gleich noch. Und der Ukraine bleibt jetzt überhaupt nichts anderes übrig, als massiv ihre Front so weit zu festigen, dass sie ohne Kämpfe zumindest verhindert, dass die russischen Truppen weiter vordringen. Also was machen sie? Sie legen über diese riesig lange Front von 2000 Kilometern Panzersperren, wo immer sie können. Sie verminen Gelände, was natürlich ein riesiges Problem ist, wenn der Krieg mal vorbei ist. Und das, was wir heute Nacht erlebt haben, schon die ganze Zeit erlebt haben, in den mindestens 14 Tagen, massiv, aber noch mal seit der Wahl in Russland, die ja keine war, die eine Pseudowahl war. Das sind die massiven Luftangriffe. Die Bilder heute sind wirklich einfach nur schrecklich. Gestern genauso. Gestern hat es die Hauptstadt Kiew getroffen. Ein großes Wohnhaus ist getroffen worden. Es hat viele Verletzte gegeben. Heute Nacht ist das Wasserkraftwerk in Dnipro getroffen worden. Wir erinnern uns vielleicht, der eine oder andere jedenfalls, an den Staudamm Kachowka im vorigen Sommer. So etwas droht da offenbar nicht, aber es sieht alles wirklich nach schlimmer Verwüstung, Zerstörung aus. Ein riesiger Brand ist da gerade im Gange und kann noch nicht gelöscht werden. Und auch die Stromversorgung des AKW Saporizhzhia ist ausgefallen, mit allen Konsequenzen, die das haben kann. Cherson unter großen Attacken. Und ich habe es erwähnt, Kharkiv. Kharkiv ist im Grunde genommen der Hotspot im Moment, weil Kharkiv im Fokus steht für eine sogenannte Pufferzone, die Russland angeblich errichten möchte. Und das heißt nichts anderes, als dass ein breiter Streifen um Kharkiv herum wahrscheinlich erobert werden soll, so breit, dass ukrainische Waffen russisches Territorium nicht mehr erreichen sollen.
Sabine, was man sicherlich sagen muss zur militärischen Lage der Ukraine, wir reden ja sehr viel darüber, dass es vor allen Dingen an Munition fehlt, dass es da ein erhebliches Ungleichgewicht gibt, dass die Russen da 3-4 Mal schießen und die Ukrainer können gerade mal einmal zurückschießen, weil man einfach nicht die Munition hat und sich genau überlegen muss, für welche Ziele man diese Munition, die verbleibende, noch verwendet. Das andere große Problem ist sicherlich der Personalmangel. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Da wird ja immer wieder argumentiert, ja, Russland als viel größerer Staat hat da viel mehr Möglichkeiten, Soldaten zu rekrutieren. Wir spekulieren über eine neue Mobilmachungswelle, die Putin da in Gang setzen könnte. Und auf Seiten der Ukraine hört man jetzt auch schon, dass mittlerweile auch ältere Leute rekrutiert werden in meinem Alter, also wo es dann über 60-Jährige dann bald sein werden. Also wie kann die Ukraine diesem Ungleichgewicht begegnen?
Also es gibt ein Ungleichgewicht, was sich ja allein aus der Bevölkerungszahl ergibt. Die Ukraine hat 40 Millionen Menschen, wovon ja ungefähr fast 10 Millionen schon das Land verlassen haben, also roundabout 8 Millionen. Und auf der anderen Seite Russland mit 140 Millionen Bevölkerung. Das Ungleichgewicht kommt deshalb nochmal dazu, weil Russland nicht interessiert daran ist oder nicht die erste Priorität darin setzt, dass tatsächlich Menschenleben, Soldatenleben geschont werden kann. Es gibt eine Meldung, die mich wirklich hat aufhorchen lassen in den vergangenen Tagen, die lautete, dass in Sibirien 2 Straflager gänzlich dicht gemacht werden, aufgegeben werden, weil sie leer sind. Und das hat auch etwas mit diesem Krieg zu tun, denn viele Gefangene, wir erinnern uns an den Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, der hat diese Idee aufgebracht, dass man Strafgefangene, Häftlinge aus Gefängnissen an die Front schickt, sie 6 Monate kämpfen lässt. Wenn sie diese 6 Monate überstanden haben, dann werden sie begnadigt und sind frei. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Gefängnisse leer werden, immer leerer. Man hat eine ungefähre Vorstellung von, im Sommer sprach man von ungefähr 30.000 Strafgefangenen, die an der Front eingesetzt worden sind. Und man kann davon ausgehen, dass die Zahl sich vermutlich verdoppelt hat. Es gibt im Moment keine neuen genauen Zahlen, aber das ist so etwa die Größenordnung. Diese Bedeutung von Menschenleben ist in der Ukraine und in Russland eine völlig andere.
Ja, und da sprechen wir über Menschenleben und sozusagen über die Ressource Mensch, die in diesem Krieg so eine große Rolle spielt. Aber es geht ja auch noch um was anderes. Und da sieht das Kräfteverhältnis dann vielleicht auch nochmal anders aus, nämlich um wirtschaftliche Kraft. Wenn man sich das anschaut, Russland, glaube ich, ist von der Größe der Volkswirtschaft etwa auf dem Stand einer europäischen Mittelmacht, also Italien oder so.
Drunter, ja.
Drunter sogar. Und dagegen steht jetzt die geballte Macht der Unterstützer der Ukraine, der NATO, der Vereinigten Staaten, Westeuropas.
Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dagegen steht natürlich auch nicht nur die Wirtschaftsmacht, sondern eigentlich rein theoretisch auch die Militärmacht, die hinter der Ukraine, wenn man den Aussagen der Partner folgt, steht und sie unterstützen kann. Und was nochmal zurück zu den Soldaten, noch ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde, der ist der moralische, die Moral der ukrainischen Soldaten ist natürlich deutlich höher. Sie haben etwas zu verteidigen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass sie eine sehr erfinderische Armee sind, auch ein erfinderisches Völkchen sind, die eben mit einer breiten Start-up-Szene jetzt alle Kraft darauf verwenden, kluge, pfiffige Waffen, wenn man davon sprechen kann, dass Waffen pfiffig sein können, zu erfinden, die jedenfalls weniger Einsatz von Menschenleben erfordern. Also Drohnen, Drohnen in der Luft, Drohnen am Boden und so weiter.
Das ist natürlich die Frage, wie diese Kräfteverhältnisse jetzt bewertet werden und welche Rolle auch die Überlegung spielt, dass Russland dann doch irgendwann schlicht durch die ökonomischen Ressourcen, die es braucht, um diesen Krieg weiterzuführen, schlicht die Puste ausgeht. Und wenn wir jetzt mal auf diese Aussagen, auf diese unterschiedlichen Richtungen schauen, die wir bei den westlichen Unterstützern sehen, personifiziert jetzt gerade in den O-Tönen von Mützenich und Macron, dann würde ich mal, wenn wir das jetzt diskutieren, eine These in den Raum stellen und vielleicht dann als erstes Frank fragen, wie er das bewertet. Nämlich, wenn wir uns Mützenich anschauen, der jetzt in dieser dramatischen Situation, so wie Sabine sie uns geschildert hat, sagt, lasst uns das einfrieren, lasst uns jetzt über Friedensverhandlungen faktisch sprechen, dann war mein Eindruck, der weiß, woher der Wind weht. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal national. Wir kommen in eine Wahlkampfphase, da haben wir viel drüber gesprochen. Die SPD macht da ein Wahlkampfmanöver. Sie schaut auf die Stimmungslagen in der deutschen Bevölkerung, auch gemessen in Umfragen, insbesondere in der Diskussion um die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus. Mehrheit der Deutschen dagegen, Mehrheit der SPD-Anhänger dagegen, Mehrheit der Unionsanhänger dagegen. Das sieht er genau, aber mein Eindruck wäre, der weiß auch international, wo das lang geht. Und da schaut er nicht auf Macron, da schaut er nicht nach Polen, auf die Partner im Weimarer Dreieck, sondern da schaut er auf die Amerikaner, die auch nicht mehr nachkommen. Die jetzt gerade nur noch ein total verringertes Hilfspaket durch den Kongress gebracht haben. Und egal, wie die Wahl in den USA ausgeht, würde ich mal sagen, die Botschaften, die mittelfristig und langfristig aus Washington auch an Zelensky kommen werden, die werden sein, so wie in den letzten Jahren, wird das mit der Unterstützung nicht weitergehen. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, nachdem wir sehen, das, was die Ukraine uns in Aussicht gestellt hat, was das Ziel war, nämlich mit einer ukrainischen Gegenoffensive wirklich das Land zurückerobern, daraus wird nichts werden und wir können diesen Krieg ewig nicht so fortsetzen. Und Mützenich ist jetzt sozusagen der erste offensichtliche Frühindikator für eine solche Wende in der westlichen Unterstützungspolitik.
Ja, das stimmt zum einen sicherlich. Auf der anderen Seite würde ich Rolf Mützenich zugute halten, dass er ein Überzeugungstäter ist. Er hat nie anders argumentiert. Er hat immer, wenn es um Waffenfragen ging und wenn es um einzelne Waffensysteme ging, etwa um den Kampfpanzer Leopard 1 und 2, da hat er immer ähnlich argumentiert, hat immer gesagt, wir, die SPD, wir sind die Friedenspartei und wir müssen uns Wege offen halten, um zu Verhandlungen zu kommen. Er war auch nie dabei, wenn es darum ging, den Verteidigungsetat so drastisch aufzustocken. Also das würde ich ihm schon zugutehalten. Auf der anderen Seite hat sich da offensichtlich mit seiner ganzen Loyalität, die er geäußert, gezeigt hat gegenüber dem Kanzler, dann irgendwann auch eine Menge aufgestaut. Er hat ja auch gesagt, er hat sich ja jetzt nochmal gerechtfertigt, in der vergangenen Woche hat gesagt, diesen Begriff einfrieren, ja, den habe ich der Friedens- und Sozialwissenschaft entnommen, da komme ich her. Er hat promoviert, das wissen viele ja, über atomwaffenfreie Zonen nach Ende des Kalten Krieges. Also aus dieser ganzen Sozialisation heraus kommt eben Rolf Mützenich. Und da hat es, glaube ich, bei ihm das Fass gewissermaßen zum Überlaufen gebracht, als in der ganzen Taurus-Frage der Kanzler so massiv von allen Seiten angegriffen wurde. Nur man muss jetzt sehen, in der Sache fragt man sich ja, wie soll ein Einfrieren dieses Konfliktes aussehen? Und er musste ja dann auch zurückrudern, musste dann ein paar Tage später sagen, ja, mit diesem Putin geht es nicht, mit diesem Putin können wir jetzt keine Verhandlungen führen, nachdem Putin ja gerade gesagt hatte, nur weil die Ukraine jetzt keine Munition mehr hat, warum soll ich mit denen verhandeln? Ich habe beispielsweise in der Berichterstattung dann auch gesagt und habe mir da böse Anmerkungen eingeholt. Ich habe gesagt, wenn man diesen Konflikt jetzt einfriert, dann ist das unweigerlich meiner Ansicht nach mit massiven Gebietsverlusten verbunden. Und da wurde natürlich gesagt, nein, das will Mützenich ja nicht, aber was anderes soll es denn bedeuten? Also wenn ich jetzt da eine Demarkationslinie schaffe, dann schaffe ich doch die Voraussetzungen dafür auch, dass diese Gebiete, die jetzt von Russland besetzt sind, dass die dann auch nicht mehr an die Ukraine zurückgehen.
Ja, bevor wir auf das Einfrieren vielleicht nochmal eingehen könnten, habe ich zwei Fragen in eure Richtung, Frank und Stefan. Frank, die erste Frage, mein Eindruck ist ganz stark, dass dort in der SPD mit verteilten Rollen gespielt wird, um eben die beiden unterschiedlichen Lager, die einen, ich nenne es jetzt mal ganz pauschal, das pazifistische Lager und die anderen, die Realpolitiker, zu bedienen und gerade mit Hinblick auf die ostdeutschen Landtagswahlen da möglichst sozusagen die Friedenstauben ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen. Das ist die eine Frage, Frank, die hätte ich an dich. Und Stefan, die andere. Das klingt so, als hätte Mützenich ein Geheimwissen, was wir alle nicht haben, weil du sagst, also er ist jetzt schon derjenige, der vielleicht da einen Politikwandel oder einen Wandel in diesem Kriegsablauf erkennt und schon mal vorbaut mit einer neuen Strategie. Da frage ich mich, woher soll das kommen? Und klingt das nicht ein bisschen sehr danach, dass wir den Krieg vielleicht schon verloren geben? Und das finde ich, also, da sollten wir vorsichtig sein.
An der These, dass da mit verteilten Rollen gespielt wird, da ist sicherlich etwas dran. Also Olaf Scholz ist da meiner Ansicht nach eher der Realpolitiker, der den Krieg führt gewissermaßen und sich immer wieder ausspricht für weitere Unterstützung in militärischer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das alles tut er, und Rolf Mützenich ist sicherlich auch derjenige, der da in die Partei hineinspricht, weil er eben zu dem Flügel gehört, wie ich es eben sagte, der die Friedenspartei vertritt, SPD, der sich angegriffen fühlt, wenn der Eindruck entsteht, man wolle das Erbe Willy Brandts zerstören. Also Willy Brandt, da beruft man sich ja immer wieder auf, der auch immer nach Verhandlungen, nach Diplomatie gerufen hat, dann wird aber auch immer wieder vergessen und nicht dazu gesagt, dass auch Willy Brandt einen in seiner Amtszeit einen hohen Verteidigungsetat von 3-4% hatte, also dass er auch die Sicherheit und die Fähigkeit, sich zu verteidigen, auch genauso gespielt hat. Der Kanzler wiederum spricht jetzt mit seiner Politik, flankiert eben von solchen Äußerungen von Mützenich sicherlich auch die Wähler an. Also es ist zum einen ein Ansprechen der Flügel innerhalb der SPD, der Meinungsunterschiede, die es da gibt. Und da sind ja auch immer noch die Russland-Romantisierer, die immer noch glauben, man könnte da jetzt schnell zu Verhandlungen kommen, auch mit diesem Putin. Aber auf der anderen Seite erkennt man natürlich auch die Lage, die man da hat in Ostdeutschland, wo die SPD in Thüringen, in Sachsen unter die 5%-Hürde zu rutschen droht. Und da kann man natürlich, wie Stefan das eben gesagt hat, Potenzial rausschöpfen und hat die Hoffnung, dass man das Blatt da nochmal à la Gerhard Schröder 2002 wenden kann.
Ja, und deine Frage, Sabine, also woher kommt meine These, dass sich da eine grundsätzliche Wende abzeichnet? Ich würde sagen, es zeichnet sich ab, dass Mützenich und ich würde sagen auch der Bundeskanzler, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht abgestimmt oder wenigstens in einem Konsens stattgefunden hat, die spüren, dass da eine Richtungsentscheidung ansteht. Ich hatte ja gesagt, Scholz zum einen nimmt sehr deutlich wahr, wie die Stimmungen in der deutschen Bevölkerung sind. Das ist etwas, was er uns auch immer vorgeworfen hat, dass wir die Stimmungen in der Bevölkerung, in den Medien nicht richtig erkennen. Er erkennt sie, wir nicht, indem wir dauernd sozusagen diese Diskussionen hochjazzen, ihn treiben damit, bestimmte Waffensysteme zu liefern, den Leopard, jetzt den Taurus und so weiter. Das ist, glaube ich, seine Grundwahrnehmung gewesen. Aber jetzt in dieser Situation, auch in der Dramatik der Situation, die sich auf dem Schlachtfeld abzeichnet, die sich aber auch international abzeichnet, glaube ich, sind wir in einer Situation, wo es zwei Wege gehen wird und Deutschland sich entscheiden muss, wohin sozusagen schlägt es sich. Und da ist auf der einen Seite eben eine europäische Linie, da kommen wir dann gleich auch zu Christiane, verkörpert durch Emmanuel Macron und jetzt durch die neue polnische Regierung. Und das Bild, das wir gesehen haben neulich, Weimarer Dreieck, also das Treffen Frankreich, Deutschland, Polen, wo Scholz sinnbildlich in die Mitte genommen wird von Polen und von Frankreich. Letztlich mit der Forderung, wir müssen der Ukraine jetzt dabei helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Und sei es mit Boots on the ground. Und auf der anderen Seite dann die Orientierung hin zu den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Richtungsentscheidung, jetzt nicht nur in dem Krieg, sondern das ist ja was, das zieht sich im Grunde durch die gesamte Geschichte der NATO und des europäisch-amerikanischen Verhältnisses. Und die Franzosen waren immer diejenigen, die gesagt haben, wir müssen eine eigene europäische Autonomie erreichen, uns unabhängig machen von den Amerikanern. Und da ist die Ukraine jetzt der Testfall. Und das würde für mich den Macron erklären, aber damit natürlich auch die Frage an Christiane aufwerfen. Erklär uns, was Macron zu einer so vollkommen anderen Schlussfolgerung treibt als Mützenich und ich würde auch sagen, der Bundeskanzler sie im Augenblick ziehen.
Ja, es ist eine komplett andere Schlussfolgerung tatsächlich, denn er ist der Meinung, dass man Stärke gegenüber Russland zeigen muss, dass auch die bisherigen Mittel nicht ausgereicht haben. Das basiert natürlich genau auf dem, was du geschildert hast, Sabine, diese dramatische Situation in der Ukraine und diesem Satz, den Macron immer wieder sagt, dass Russland in der Ukraine nicht gewinnen darf, weil sonst die Sicherheit von ganz Europa in Frage steht. Und er ist der Meinung, dass man in diesem Kampf eben keine roten Linien ziehen soll, weil das begründet ja auch so, das ist ja gegenüber einem Gegner, der selbst überhaupt keine Grenzen einhält. Für mich war das schon ein Weckruf, auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Er hat es ja verbunden in dieser Pressekonferenz mit dem Hinweis, dass er gesagt hat, vor 2 Jahren konnten wir uns auch Szenarien nicht vorstellen, die heute Realität sind. Also, dass wir Panzer schicken, dass wir Raketen schicken in die Ukraine. Er hat es auch verbunden in der Pressekonferenz, das ist ein bisschen untergegangen danach, mit einem Seitenhieb auf Deutschland, weil er gesagt hat, vor 2 Jahren hätten manche gesagt, wir schicken Schlafsäcke und Helme. Also da war so ein kleiner Seitenhieb auch dabei.
Der hat richtig gesessen.
Der hat gesessen auf alle Fälle. Er hat in den Tagen und in den Wochen danach, nachdem es diese große Aufregung gab, auch in Frankreich, also man muss dazu sagen, die Opposition ist komplett geschlossen gegen diese Aussage, wirklich von ganz rechts bis nach ganz links. Also Macron steht da mit seinen Leuten alleine da. Aber gut, das ist trotzdem politisch gesehen immer noch eine Mehrheit. Er hat ein bisschen Einschränkungen, würde ich fast sagen, gemacht, indem er dann mehrmals gesagt hat, wir werden nicht die Initiative ergreifen. Auch immer wieder den Hinweis gebracht, wenn die Situation eskaliert, dann ist Russland schuld. Und das hat vor allem sein Umfeld erklärt, dass es gar nicht um Kampftruppen gehen muss, sondern das können auch Truppen sein, die eben das Gelände in der Ukraine entminen oder ukrainische Streitkräfte ausbilden und so weiter. Dazu finde ich ganz interessant als Hintergrund, es hat vor dieser Konferenz in Paris ein sogenanntes Non-Paper gegeben, also so etwas wie eine Diskussionsgrundlage, in dem die Franzosen vorgeschlagen haben, die Ukrainer quasi zu entlasten mit diesen Geschichten wie Minenräumung, Ausbildung und so weiter. Und das ist in dieser Runde diskutiert worden, abgelehnt worden von der Mehrheit. Und danach hat Macron eben diese Äußerung in der Pressekonferenz, er ist konkret danach gefragt worden, das muss man auch dazu sagen, diese Äußerung gemacht. Einen Punkt finde ich noch wichtig. Diese Aussage zeigt auch den Schwenk in Macrons Haltung. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, er hat ja in den letzten 2 Jahren auch immer mit ganz anderen Aussagen für Unverständnis gesorgt. Zum Beispiel, als er gesagt hat, man solle Russland nicht demütigen. Also er hat wirklich einen Schwenk vollzogen. Er ist der Meinung, man muss Russland gegenüber jetzt stark auftreten und man soll auch keine Angst haben vor Russland. Das hat er auch mehrmals erklärt. Auch diesen Punkt, den ihr gerade vorhin schon angesprochen hattet, dass wenn man sich zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt anschaut von Russland, das viel kleiner ist als von Deutschland oder von Frankreich. Er hat Russland auch als Mittelmacht bezeichnet und nicht als Großmacht.
Christiane, ich frage mich die ganze Zeit aber bei dem, was du jetzt beschreibst, also er ist in den Worten ja immer sehr forsch, er geht sehr nach vorn, er ist da bringt auch neue Ideen, die ja auch durchaus Grenzen überschreiten, siehe Boots on the Ground, aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anschaut und die tatsächliche Unterstützung für die Ukraine, dann ist das zwar nicht nichts, auf gar keinen Fall. Also zum Beispiel bei den Langstreckenraketen, da liefert ja Frankreich und auch sehr viel früher als andere. Aber die Ausgaben insgesamt für die militärische Unterstützung für Kiew sind doch eigentlich verglichen mit dem wirtschaftlichen Gewicht von Frankreich gering.
Das ist ja genau der Punkt, den Olaf Scholz da macht.
Auch nach? Ja, natürlich. Also es ist nicht so eine Diskussion wie bei euch. Das wird in der öffentlichen Diskussion, finde ich, hier nicht so kritisch hinterfragt. Aber der Vorwurf kommt natürlich von außen, wird hier aufgegriffen und wird auch argumentiert. Das Argument ist A, dass sich von der Regierung jetzt, dass sich diese Unterstützung ja nicht unbedingt an den Milliarden festmacht, die geflossen sind, sondern vor allem an den Waffen und wie effizient sie sind. Das mögen andere Leute besser beurteilen als ich, ob man das als Argument bringen kann. Aber das ist auf alle Fälle das, wie sich die Regierung hier zu verteidigen versucht. Und es gibt einen ganz einfachen Grund für dieses wenige Geld, in Anführungsstrichen, was im Vergleich zu Deutschland geflossen ist. Frankreich ist hoch verschuldet, versucht seine Staatsfinanzen zu finanzieren und es ist einfach nicht mehr Geld da. Also das ist natürlich jetzt eine andere Diskussion, ob man gucken könnte, kann man da irgendwie umschichten. Aber da kommen ja sehr viele andere Punkte dazu, wie innenpolitische Zwänge und so weiter. Aber das ist die Argumentation. Und es gibt auch, ich sag jetzt mal, wie soll ich sagen, vielleicht böswillige Interpretationen, die eben sagen, Macron haut deshalb jetzt so auf den Tisch, weil er genau diese Schwäche übertünchen will.
Aber ich fand, das ist doch aus meiner Sicht fatal, dass das so öffentlich ausgetragen wird. Und das spricht ja Bände über das deutsch-französische Verhältnis und über das Verhältnis, das persönliche auch zwischen Macron und Scholz. Denn beide haben ja irgendwo recht. Natürlich hat Scholz einen Riesenfehler gemacht. Auch die NATO hat einen Riesenfehler gemacht, indem man Dinge ausgeschlossen hat. Ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwann möglicherweise Bodentruppen in die Ukraine schicken muss. Ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwann den Taurus liefern muss. Genau das tut Scholz jetzt aber auch. Und das wird auf offener Bühne dann ausgetragen. Und auf der anderen Seite, ich bin da eben reingegangen, Entschuldigung, hat Scholz eben auch diesen Punkt, dass er sagt, Deutschland tut viel mehr für die Ukraine an militärischer Unterstützung. Und dann haut Macron dann wieder einen neuen Vorschlag raus. Wir müssen doch jetzt auch darüber nachdenken, möglicherweise Bodentruppen zu schicken. Aber sowas kann man doch nicht wie im Kindergarten machen, gerade also in der Situation. Das muss man doch intern vorher klären, diese Meinungsverschiedenheiten.
Ja, ich habe das auch am Anfang so gedacht, kurz nachdem er diese Äußerung gemacht hat und nachdem jetzt die ganzen Reaktionen gekommen sind, die ja durchaus durchwachsen sind. Sabine, das kannst du vielleicht nochmal besser erklären. Die Position von Polen ist mir da nicht so ganz klar. Macron stellt das gern oder die Regierungsseite stellt das hier gern dar, als wäre ja Polen auf einer ähnlichen Linie. Aber es gab auf alle Fälle in den baltischen Ländern gab es Aussagen, die in eine ähnliche Richtung gehen oder das zumindest auf keinen Fall so scharf verurteilen, wie Olaf Scholz das gemacht hat. Ich möchte eines Sache auch noch dazu sagen, was ich ganz interessant finde und was ich glaube auch in Frankreich ganz anders ist als in Deutschland, kann ich mir zumindest vorstellen, ist, wenn man sich die Diskussionen hier anhört, bei denen auch immer wieder Militärs oder ehemalige Militärs oder Experten, Militärhistoriker und so weiter mit in diesen Runden sitzen, die durchaus mit diesem Vorstoß von Macron einiges anfangen können. Und ich habe jetzt gerade heute Morgen erst nochmal die Aussagen gelesen, die relativ frisch jetzt auf dem Markt sind, von General Thierry Burkhard. Das ist ein führender General der französischen Armee aktuell, der sagt, man müsse eben Putin zu verstehen geben, dass wir uns darüber bewusst sind, was in der Ukraine auf dem Spiel steht und man müsse auch fähig sein, Risiken einzugehen, um die Sicherheit in Europa zu garantieren, weil Putin eben darauf setze, dass die Europäer nicht darüber hinausgehen würden, Kiew Waffen zu liefern. Aber man müsse eben Putin zeigen, dass er mit dieser Logik nicht weiterkommt, dass er sich damit nicht durchsetzen wird. Und das mag man jetzt alles kritisieren und vielleicht ganz anderer Meinung sein, aber man darf auch nicht vergessen, und so stellt es Macron auch dar, dass Frankreich als Atommacht vielleicht ganz andere Möglichkeiten hat, nach vorne zu gehen als Deutschland. Und Macron hat sich auch etwas dazu geäußert in einem Interview gegenüber der Zeitung Le Parisien, als er von diesem Treffen in Berlin zurückgeflogen ist, indem er nochmal sehr versucht hat, dieses ein mögliches Zerwürfnis zwischen ihm und Olaf Scholz runterzureden. Aber er hat eben auch nochmal auf diese beiden verschiedenen Kulturen in den Ländern angehoben und gesagt, in Deutschland gäbe es eben diese große Vorsicht und die Strategie des Nicht-Eingreifens. Und das hat er wiederum auch damit begründet, dass Frankreich Atomwaffen hat und Deutschland nicht.
Und das ist ja auch eine unterschiedliche Kultur in der Staatsführung, im politischen Grundverständnis, das dann personifiziert ist in den sozusagen in den Typen, die wir an der Spitze der Staaten sehen. Hier den Bundeskanzler, nicht nur Scholz, sondern früher schon Merkel und in Frankreich diese Typologie der französischen Staatspräsidenten, das hat ja schon immer zu Differenzen geführt. Wir erinnern uns alle.
Ganz anders und auch teilweise zu Unverständnis, natürlich. Wenn ich das kurz sagen darf. Das fällt mir auch immer wieder auf in Interviews mit verschiedenen, auch Parlamentariern hier. Dieses Verständnis, dass, also dieses Wissen ist natürlich da, dass in Deutschland das Parlament eine ganz andere Rolle spielt und ganz anders die Situation ist als hier, wo der Präsident auch Chef der Streitkräfte ist und das Parlament überhaupt nicht braucht für irgendwelche Einsätze. Und trotzdem schwingt dabei ein gewisses Unverständnis mit. Also das höre ich da zumindest immer raus und auch so diese, ich würde vielleicht sagen, Ungeduld, warum das alles bei den Deutschen so langsam geht. Das ist zum Beispiel auch bei der ganzen Diskussion über gemeinsame Rüstungsprojekte immer wieder ein Punkt und ja, tatsächlich ein gewisses Unbehagen, dass Deutschland da eben nicht so, wie man es vielleicht von hier aus sieht, auf der Höhe von Frankreich ist.
Das war ja früher auch auf anderen Feldern so. Also wir erinnern uns 2017, da ging es um die Reform der EU. Macron hält diese visionäre Sorbonne-Rede und Merkel tut gar nichts, lässt ihn hängen. Da passiert nichts, der fühlt sich hängen gelassen. Und das Gleiche erleben wir schon seit langem natürlich auch jetzt im Verhältnis von Scholz und Macron. Ich habe mal gehört von Leuten, die geschildert haben, wie das ist, wenn die beiden zusammensitzen, da dieser quirlige französische Präsident und Scholz, also was da, wie lange das gedauert hat, bis der Macron erstmal verstanden hat, mit wem er es da zu tun hat, wie er den deuten muss. Und umgekehrt ist es, glaube ich, auch immer wieder so. Und das läuft auch jetzt nochmal sozusagen, läuft nochmal spitz in dieser Diskussion. Ich fand es interessant, den Macron zu erleben, nicht nur in dieser Pressekonferenz. Wir können nochmal einen O-Ton anhören aus einem längeren Fernsehinterview, das er vor ein paar Tagen gegeben hat, wo er auch nochmal begründet hat und mit so einem ganz anderen Gestus aufgetreten ist.
Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait.
Sollte Russland gewinnen, würde sich das Leben der Franzosen verändern.
De quelle manière?
Inwiefern?
Nous n'aurons plus de sécurité en Europe.
Wir hätten keine Sicherheit mehr in Europa.
Also das ist dieser französische Gestus eines Präsidenten, der als Entscheider auftritt, Situationen eng führt und dagegen dann Scholz, der sich gerade jetzt in der Situation als derjenige präsentiert, der, wie er immer wieder sagt, besonnen handelt, also wirklich ganz im Merkel'schen Stil, nochmal nachdenken, alles abwägen, eben nicht dieser Dezisionist. Und jetzt kommt das Bild, das, glaube ich, jetzt heute in den Zeitungen ist, Macron als Boxer, schwitzend mit geschwollenem Bizeps an so einem Boxsack, auf den er draufschlägt. Also wie viel davon ist eine präsidiale Selbstinszenierung, die dann denen recht gibt, die sagen, also mit dem muss man vorsichtig sein, das ist so ein etwas überdrehter Typ, da muss man erstmal abwarten, was dann wirklich dahinter steckt. Oder haben diejenigen auch hier in Berlin recht, die seit langem sagen, das ist eben einer, der packt wirklich an, das ist ein Visionär, sowas bräuchten wir mehr, das ist eine Führungsfigur in Europa.
Ja gut, das ist natürlich jetzt sehr polarisiert. Ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, deiner zweiten Interpretation zustimmen, aber alles ist natürlich nicht so schwarz-weiß. Ich kann zu dem Foto auch noch sagen, er hat dafür viel Kritik von der Opposition einstecken müssen, die ihm vorgehalten hat, Macron soll sich mal lieber für mehr Frieden in der Oste einsetzen, anstatt so eine Macho-Haltung in der Politik darzustellen. Das seien ja Fotos, wie Putin sie auch posten könne. Also viele haben das als deplatziert empfunden und auch als Politik, die auf Bilder reduziert wird. Macron ist als Person ungeduldig. Er hat natürlich nicht zu wenig Eitelkeit, ganz bestimmt nicht. Er setzt auch teilweise auf Theatralik und Pathos, kann sich damit auch ganz gut in Szene setzen. Ich würde sagen, das verschafft ihm eine gewisse Autorität. Und du hast das gerade schon so ein bisschen geschildert, Stefan, die Rolle eines französischen Staatschefs ist einfach eine ganz andere als die eines deutschen Bundeskanzlers. Noch kurz zu dem Foto. Man darf nicht vergessen, das ist ein Foto, das auf Instagram gepostet wird. Es wird ständig von seiner Fotografin, die bedient diesen Kanal, da erscheinen ständig Fotos von ihm. Das hat jetzt wieder von sich reden gemacht. Ab und zu ist das mal der Fall. Aber dieses soziale Netzwerk will junge Menschen ansprechen. Und vielleicht auch Menschen, die mit politischen Debatten und vielen intellektuellen Aussagen nicht so viel aussagen können. Und ich denke, das soll dieses Foto auch bewirken, das meines Erachtens vor allem wahrscheinlich junge Männer ansprechen wird. Aber gut, ich möchte gerne diese Frage an Sabine stellen, wie Macron und vor allem diese Aussagen im Osten Europas wahrgenommen werden, also in Polen, in der Ukraine selbst. Baltische Länder habe ich gerade schon kurz gesagt, da kam ja auch einiger Zuspruch dazu. Und was hältst du davon, von diesem Vorstoß? Ist das hilfreich?
Ich würde gerne einen ganz kleinen Schritt zurück machen und nochmal zu diesem Erscheinungsbild von Macron etwas sagen. Mir ist eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung wirklich noch sehr in Erinnerung. Und in dem Moment dachte ich, ja, die haben da schon auch einen Punkt getroffen, Monsieur Blabla. Das bezog sich auf die Äußerungen zu den Bodentruppen, zu diesem Vorschlag. Und ich war wirklich erstaunt, dass aus dem Land, das so viel auf sich hält, von Diplomatie zu verstehen, so etwas so eingetütet wird. Das hat jedenfalls in der Wahrnehmung Europas im Kreml wirklich einen großen Schaden angerichtet. Und zu deiner Frage, Christiane, wie das in Osteuropa wahrgenommen wird, da hält man es wirklich tatsächlich eher damit, stärker zu demonstrieren und so einen Vorschlag, Bodentruppen zu entsenden, der ist, wir haben es ja gehört oder auch nichts gehört, der ist nicht auf Ablehnung gestoßen in dem Sinne, dass man gesagt hat, das ginge zu weit. Die Ukrainer haben das beantwortet, indem sie gesagt haben, sie brauchen keine Soldaten, sie brauchen Waffen. Soldaten haben sie selbst. Da muss man natürlich in Klammern sagen, noch. Und in Polen und in den baltischen Ländern wiederum hat man ja wirklich sehr, sehr bittere Erfahrungen ebenfalls mit Russland. Und da weiß man, A, dass man vielleicht als nächstes dran ist. Und auf der anderen Seite es durchaus diesen Fall geben kann, dass es dazu kommt. Ich glaube, Stefan, du hast es vorhin auch schon angedeutet oder Frank hat es angedeutet, dass wir tatsächlich irgendwann in einer Situation sein könnten, dass wir uns entscheiden müssen, wird dieser Kampf gegen die russische Armee, der zweifellos nicht zu Ende ist, weiter auf ukrainischem Boden ausgetragen oder geben wir die Ukraine ganz und gar verloren, das ist jetzt Worst Case, und müssen sehen, ob die Mauern halten, mit denen sich quasi die NATO umgibt und ob dieses Abschreckungspotenzial als ein NATO-Land anzugreifen und damit den Bündnisverrat auszulösen, im Kreml tatsächlich wirklich so groß ist.
Aber Entschuldigung, warum war diese Äußerung von Macron dann falsch? War nicht viel schädlicher diese klare Ablehnung von Olaf Scholz, der sich wirklich als, so habe ich es wahrgenommen, als derjenige hingestellt hat, der am klarsten und deutlichsten Nein gesagt hat? Und war nicht das eigentlich das, was geschadet hat?
Weil man das voraussehen konnte, dass Scholz so reagiert. Das hätte Macron voraussehen können, denn die gesamte Entwicklung seit Februar 2022 ist die, dass aus Deutschland immer erstmal ein Nein kommt.
Aber umso mehr muss man doch fragen, warum, Christiane, warum tritt Macron so auf? Warum profiliert er sich oder ist er Überzeugungstäter? Er kann ja nicht wiedergewählt werden, anders als der Kanzler. Der Kanzler, genau, das genau. haben wir rausgearbeitet, er will sich als Friedenskanzler profilieren. Davon bin ich persönlich überzeugt. Aber bei Macron ist es im Prinzip doch egal. Warum haut er diese Sprüche raus? Warum macht er solche Ansagen? Und warum provoziert er den Kanzler, um das noch kurz zu sagen, dieses Interview, wo er nochmal nachgelegt hat, Bodentruppen, ja, wir schließen nichts aus. Das war am Tag, bevor er nach Berlin gefahren ist. Und er wusste ja genau, ich treffe jetzt Scholz wieder. Und medial war die Diskussion wieder da. Da stand wieder öffentlich, war klar, die beiden sind diametral auseinander.
Ja, also du fragst, ob Überzeugungstäter oder ob er sich profilieren will. Ich würde sagen, beides spielt da rein. Ich glaube, dass er tatsächlich hinter dieser Position steht. Und wir haben ja jetzt auch schon im Gespräch festgestellt, ganz so abwegig ist sie vielleicht nicht. Aber die Art und Weise, wie er es an den Mann gebracht hat, vor allem an Olaf Scholz, war natürlich nicht klug.
Ja,
Ich glaube, sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber ich möchte aber auch noch dazu sagen, man darf wirklich nicht vergessen, dass Frankreich sich, ich betone das nochmal, als einzige Atommacht in der EU doch in einer gewissen Führungsrolle sieht. Ja, also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und dann kommt dieser Charakter Macron da rein, der einfach ungeduldig ist, der keine Lust hat, ständig so lang zu warten. Also ihr könnt euch vielleicht auch noch erinnern, dieses Treffen jetzt im Februar in Paris, das ist wirklich ad hoc auf die Beine gestellt worden. Ich glaube, innerhalb von einer Woche oder so. Und er hat es, zumindest nach den Informationen, die ich habe, auch davor nicht lang und breit mit Berlin besprochen, weil er wahrscheinlich genau wieder Sorge hatte. Wenn ich das jetzt erstmal wieder im Kanzleramt bespreche, dann wird dieses Treffen vielleicht irgendwann mal zustande kommen, aber auf alle Fälle nicht in den nächsten Tagen. Also da treffen einfach auch wirklich zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Aber ich bleibe dabei, er ist von diesem Vorschlag sicherlich überzeugt.
Wir sollten auch mal die Rolle auf die anderen zentralen Akteure richten. Auf die USA haben wir schon kurz angesprochen. Wir sollten über Putin nochmal reden und natürlich auch nochmal in die Ukraine schauen, zu Selenskyj, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Die USA, glaube ich, sind auch zur Beantwortung der Frage, die wir jetzt aufgeworfen haben, warum handelt der Macron so, ganz, ganz wichtig. Ich habe das eben schon angedeutet. Ich glaube, dass der Macron in der französischen Tradition steht, die eine Autonomie von den Amerikanern für sich und für Europa reklamiert und durchsetzen will. Das steht ja auch hinter den Auseinandersetzungen, die wir immer wieder gesehen haben um Rüstungsprojekte. Macron hat es den Deutschen übel genommen, dass sie mit dem Sondervermögen als erstes die amerikanischen F-16-Kampfjets gekauft haben. Und er nimmt es ihnen übel, dass sie sich nicht genügend einbringen und wirft ihnen vor, dass sie das Projekt des gemeinsamen europäischen Flugzeugluftsystems FCAS behindern. Das klemmt ja auch immer wieder. Also diese Rolle der Vereinigten Staaten spielt, glaube ich, eine Rolle. Und mir fällt auf, dass wir im Moment aus den USA sehr wenig dazu hören. Es gibt keinen Druck auf, keinen öffentlichen Druck auf Olaf Scholz, den Taurus zu liefern. Wir haben aus den USA nichts gehört zu der Boots-on-the-Ground-Diskussion. Da ist Ruhe. Das hat natürlich auch einen Hintergrund, dass die Amerikaner außenpolitisch im Moment mit der Nahostkrise beschäftigt sind. Und deswegen auch alle diejenigen recht haben, die mit welcher Konsequenz auch immer sagen, Europa muss sich da auf die eigenen Beine stellen. Und da geht Macron eben einen sehr, sehr konsequenten Weg. Ich glaube, das muss man auch sehen als Hintergrund dieser Debatte.
Wenn ich noch ganz kurz einflechten darf, du hast es jetzt schon geschildert, diese eher etwas distanziertere Haltung Frankreichs gegenüber den USA, die ja auch historische Tradition hat. Aber jetzt kommt natürlich dazu die Äußerung von Donald Trump, von dem wir nicht wissen, ob er wieder ins Weiße Haus einziehen wird. Und das, was alle Europäer wahrscheinlich wahnsinnig beschäftigt im Moment, was passiert dann, ist die USA dann aus der NATO draußen und so weiter. Und das ist natürlich, das erhöht den Druck natürlich enorm.
Aber vor allen Dingen, weil natürlich alle, die sich damit beschäftigen und Macron natürlich in besonderer Weise wissen, auch wenn Trump die Wahl nicht gewinnt, wenn wir es weiter mit Biden zu tun haben, die große Tendenz, die wir seit Obama sehen, die Amerikaner kümmern sich um andere Dinge. Die Amerikaner erwarten, egal wer da Präsident ist, dass die Europäer eigenständiger werden, dass sie eigenständig aktiv werden und als erstes den Krieg in der Ukraine mal als das Musterbeispiel nehmen, wo auch die Amerikaner sagen, löst das mal möglichst weitgehend selbst. Mit unserer Unterstützung wird das nicht ewig so weitergehen. Das ist etwas, das wird auch zu hören sein, würde ich mal vorhersagen, ja, wenn Biden die Wahl gewinnt.
Ich hätte mal eine Frage an euch beide, Stefan und Frank, was mich hier auch beschäftigt in diesem Zusammenhang. Ist. Macron hat Anfang 2020 schon diesen Vorschlag gemacht, dass man einen strategischen Dialog haben sollte mit den europäischen Partnern über die Rolle der nuklearen Abschreckung von Frankreich. Ich habe nicht mitbekommen, dass Deutschland jemals darauf eingegangen ist. Und ich frage mich wirklich, warum das anscheinend auch für Olaf Scholz überhaupt keine Rolle spielt. Ich möchte nur einen Punkt hinzufügen. Es wäre gut, wenn die deutsche Regierung im Blick hätte, dass bei Präsidentschaftswahlen 2027 in Frankreich Marine Le Pen in den Élysée-Palast einziehen könnte und dass dann dieser Vorschlag ganz schnell vom Tisch ist.
Natürlich.
Und ich wundere mich wirklich, warum darüber überhaupt nicht diskutiert oder gesprochen wird.
Ja, natürlich, aber das ist ganz klar. Die Deutschen stehen in der transatlantischen Priorität und Tradition. Die Deutschen sagen, und zwar
jetzt
ziemlich parteiübergreifend. Natürlich, die Deutschen parteiübergreifend ist in Deutschland die Haltung, Priorität und die Garantie, die Sicherheitsgarantie wird auf lange, lange Zeit, egal wer die Wahlen gewinnt, egal welchen Kurs die USA nimmt, immer noch primär die Amerikaner sein. Das ist eine Vertrauensfrage und da schwingt dann auch Misstrauen gegenüber Gestalten wie Macron mit und eine Aussicht auf Le Pen.
Ja, aber da muss sich doch mal irgendwann jetzt dieser Zweifel auch durchgesetzt haben, dass das Ganze ganz schnell vorbei sein kann, wenn Donald Trump nochmal zum US-Präsidenten gewählt wird.
Ja, und wie gesagt, auch ohne Trump, aber die Erkenntnis von Merkel ausgedrückt, damals im Bierzelt im Wahlkampf, wir werden uns ein Stück, wie hat sie es gesagt, ein Stück weit mehr nicht mehr darauf verlassen können, dass die Amerikaner uns immer unterstützen. Die Erkenntnis ist seit langem da, aber in so einer Diskussion, wie wir sie jetzt führen, wie wir sie jetzt hier sehen und personifiziert sehen in Macron und Scholz, da wird das sozusagen auf die Spitze getrieben. Da kommt es zum Schwur. Auf wen vertraut man am meisten? Und ich glaube, diese Orientierung, die Deutschen trauen am ehesten noch den Amerikanern, die steht hinter all dem. Und vielleicht als Frage an die Sabine auch nochmal, das Entscheidende, was sich da im Moment ändert, könnte, ist die Rolle Polens. Wir haben eben schon kurz über das Weimarer Dreieck gesprochen. Viele haben gesagt, was sich da im Moment verändert, ist, dass da eine neue Allianz zwischen Frankreich und Polen entsteht. Aber andere sagen auch, die Polen, wenn es eben zu dem Schwur kommt, wohin gehen wir, an wem orientieren wir uns, USA oder einem Europa unter französischer nuklearer Führung und unter französischem nuklearen Schutzschirm, sind die Polen am Ende doch dann die allerersten, die sagen, für uns sind die Amerikaner die wichtigsten.
Zwei Einlassungen dazu. Die erste ist, dass die Ukrainer, glaube ich, sehen, dass sie angesichts des Nahostkrieges tatsächlich nochmal ein zusätzlicher Kriegsverlierer sein könnten. Denn dieses Sprengpotenzial, was dieser Nahostkrieg innerhalb Amerikas hat, in der amerikanischen Innenpolitik, ist natürlich weitaus ein Vielfaches größer als die Auswirkungen des Ukraine-Krieges in den USA. Da kann man tatsächlich sehr viel schneller aus amerikanischer Sicht einen Haken dran machen und sagen, Europäer, kümmert euch selbst. Und ich glaube, es gibt einen ganz guten zeitlichen Zufall, dass die EU-Ratspräsidentschaft, wenn ich richtig informiert bin, ab Januar bei Polen liegt. Und Polen ist ein Partner, der in den USA sehr ernst genommen wird. Es gibt eine lange Freundschaft, lange Verbindungen. Es gibt natürlich, die Amerikaner sind für die Polen das große Vorbild, an denen orientieren sie sich. Das bezieht sich jetzt nicht so sehr auf die Art der Führung unter Donald Trump, ganz sicher nicht. Aber man weiß, ganz grundsätzlich gibt es eine Art Pragmatismus in der amerikanischen Innen- und Außenpolitik, die man in Polen durchaus teilt. Auch diese Hemdsärmeligkeit teilt man, diesen Pragmatismus. Und ich könnte mir das auch vorstellen, dass das für einen US-Präsidenten Donald Trump ein Gegenüber ist, das er weitaus ernster nimmt, als wenn jetzt die europäische Rotation zum Beispiel mit Portugal als Nächsten an der Reihe wäre oder mit irgendeinem anderen Land, von dem Donald Trump vielleicht noch nicht mal wüsste, wo es auf der Weltkarte existiert. Also das ist schon auch ein gutes Zusammentreffen. Und auf Tusk und Duda, die müssen zusammenarbeiten. Die haben das auch gezeigt, dass sie das können. In außenpolitischer und bilateral US-polnischer Angelegenheit können sie es. Da liegt also eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance.
Ja, ich hänge immer noch bei einem anderen Punkt. Seht's mir nach, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme. Wir haben eben über den amerikanischen Atomwaffenschutzschirm gesprochen und ich denke auch ähnlich wie Christiane. Ich habe mich auch gefragt, warum die Bundesregierung auf dieses mögliche Angebot von Macron nie zu sprechen gekommen ist. Als es jetzt zuletzt wieder aufkam in der Diskussion, wurde es meiner Ansicht nach überheblich zurückgewiesen vom Regierungssprecher. Die Frage stellt sich nicht. Wir sind unter dem amerikanischen Schutzschirm. Aber Stefan, du sagtest eben, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Amerikaner mehr Eigeninitiative von uns erwarten. Dann ist das doch eigentlich ein ganz entscheidender Punkt. Und was mir immer wieder gesagt wird, ist der zentrale Punkt, warum man so pikiert reagiert auf diesen Vorstoß, der ja alt ist von Macron, weil man das für ein vergiftetes Angebot hält, weil man nicht sieht, dass Frankreich die Befehlsgewalt über die eigenen Atomwaffen übertragen würde an Europa. Es wäre ja auch zu klären, ob man eine eigene Atomstreitmacht, eine europäische aufbaut, was immens viel Geld kosten würde und enorm lange dauern würde. Darüber war ja auch gesprochen worden, aber dass man das so abcancelt und da überhaupt nicht drüber redet und in all den Monaten und Jahren nie darauf eingegangen ist, gibt mir schon auch zu denken. Und da habe ich mich auch gefragt, welche Rolle spielt da dann Polen, Donald Tusk, wie steht er zu dieser Diskussion als Europäer, dass man eine eigene europäische Atomstreitmacht da möglicherweise aufbauen muss? Also das vielleicht nochmal in Klammern am Rande, weil wir da eben drüber gesprochen haben. Wir haben am Anfang dieses Podcasts gesagt und dem Kanzler und Rolf Mützenich nicht vorgehalten, dass da Wahlkampf gemacht wird mit diesem Krieg. da muss man auch sehen, wie das gerade die Ampel belastet und dass natürlich auch die FDP, die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auch ihre Agenda hat, dass sie auch Wahlkampf betreibt. Das ist der Nebenkriegsschauplatz, Verteidigungsausschuss, da wurden Dinge über den Taurus ausgeplaudert, da gibt es ein Scharmützel zwischen ihr und der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Dann vorher schon zwischen Mützenich und der, wie er immer sagt, Abgeordneten aus Düsseldorf. Also das hat sich doch sehr hochgeschaukelt und das haben wir dann auch in dieser Woche im Bundestag erlebt, wie verärgert auch die Grünen reagiert haben, weil der Kanzler davon gesprochen hat, diese Taurus-Diskussion in Deutschland sei an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Da muss man sich natürlich auch fragen, welchen Anteil hat der Kanzler daran, dass es überhaupt zu dieser langen Diskussion gekommen ist, meiner Ansicht nach einen erheblichen. Also das war schon irgendwo auch ein Eigentor, dass Kanzler diesen Satz gesagt hat. Aber das alles zeigt, wie sehr der anstehende Wahlkampf auch das Klima in der Koalition belastet. Und da geht es ja hin und her zwischen SPD und Grünen und FDP, dass man sich da gegenseitig Vorwürfe macht. Und auch das ist in dieser Woche nochmal eskaliert.
Sabine, lass uns am Schluss nochmal auf die Spitzen und Spitzenakteure der beiden kriegsführenden Parteien schauen. Putin auf der einen Seite formal propagandistisch gestärkt durch die Wahl, durch die Scheinwahl, die wir gesehen haben. Selenskyj auf der anderen Seite als jemand, von dem wir viel gehört haben, dass er innenpolitisch doch kämpfen muss, der offen kritisiert wird. Vom Bürgermeister von Kiew besonders prominent, auch im Interview, das du geführt hast, Sabine. Also, was sehen wir da an der Spitze einerseits in Moskau und andererseits in Kiew?
Also ich finde, wir sehen in Moskau einen ungewöhnlich nervös gewesenen Herrscher, Machthaber, Präsident kann man ihn wirklich nicht mehr nennen, der offenbar seinen eigenen Wahlfälschern nicht so richtig über den Weg getraut hat. Also diese Erleichterung, die man bei der Verkündung des Wahlergebnisses Putin ansehen konnte, die hat mich jedenfalls ziemlich überrascht. Ich dachte, dass er da sicherer sein würde, dass dieses Manöver durchgezogen wird ohne großartige Abweichungen. Die Delegitimation ist so groß, dass selbst wirklich gewogene Russen, Putin-freundliche Russen sagen, also das ist ein so großer Schwindel, das macht ihn eigentlich schwächer, das hätte er gar nicht nötig gehabt in diesem Umfang. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir Selenskyj, der, wie es in offenen Gesellschaften ist, munter kritisiert wird, anders als in Russland. Da darf eben niemand Putin kritisieren und den Krieg sowieso schon nicht. Und Selenskyj steht wirklich ganz schlecht da. Seine Aufgabe, so hat er sie selber definiert, ist für Waffen zu sorgen. Aus seinem eigenen Verständnis liefert er gerade nicht. Wenn er die Waffenlieferung aus dem Westen nicht sichern kann, liefert er nicht. Und das ist auch die Wahrnehmung in den Augen der Ukrainerinnen und Ukrainer. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Gesellschaft auf der einen Seite weiß, dass die Mobilisierung voranschreiten muss. Es müssen dringend neue Kämpfer, neue Bürger eingezogen werden, die dann an der Front übernehmen. Auf der anderen Seite gibt es so viele Einwände und Kritik an diesem Mobilisierungsgesetz, auf das sie sich einfach nicht verständigen können. Es ist bis heute nicht verabschiedet. Und da schleift also politisch etwas. Das Parlament ist in einer sehr schwachen Position. Es traut sich eigentlich niemand von den Abgeordneten, das Mobilisierungsgesetz mit seinem Namen zu verbinden. Selenskyj hält davon auch nicht viel, sagt, dass es Innenpolitik, also er sagt es nicht, aber da gibt es zu verstehen, das ist Innenpolitik, da kümmern sich jetzt bitte mal die Parlamentarier drum, beziehungsweise die Armee. Und diese Aufgabenteilung lässt insgesamt im Moment eine wirklich ungute Entwicklung ahnen, denn das teilt und das spaltet auch das Land. Das muss man ganz klar sehen.
Ja, das ist ganz richtig. Und damit haben wir jetzt den Bogen nochmal zurück zum Anfang geschlagen und wirklich sozusagen in diesem Podcast durchmessen. Die Brüche, die Spannungen, die Richtungskämpfe und auch die persönlichen Verwerfungen, die wir auch hier in der Koalition gesehen haben, auf allen Ebenen, auf der nationalen Ebene, auf der europäischen Ebene und auf der internationalen Ebene. Ich würde sagen, da machen wir vorläufig mal einen Schlussstrich an der Stelle. Vielen Dank euch und ich gebe nochmal, wie am Anfang versprochen, durch. Wir sind mit dem Politik-Podcast auf Reisen und die nächste Station ist Jena am 3. Juni im Kulturzentrum Trafo. Da wird es dann gehen, das kann ich schon mal verraten, um das Thema Thüringen. Thüringen, dieses Bundesland, in dem im Herbst, im September gewählt wird, ebenso in Sachsen und in Brandenburg, aber Thüringen ganz besonders spannend, wirklich ein Teststand für die Parteien und für die Demokratie. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard wird dann hier sein und mehrere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus unserem Team hier, auch Frank Kapellan wird dabei sein. Wer sich dafür interessiert, kann sich jetzt schon bei uns melden an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de oder per WhatsApp, per Sprachnachricht an die Nummer 0160 9130 7007. Das war der Politik-Podcast, Folge 360. Danke an unseren Redakteur Moritz Metz und an Ralf Seidler in der Technik. Und wir hören uns wieder nach Ostern. Bis dahin, tschüss. Danke an euch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.